Nun, jeder von uns kennt jene Szene aus den alten Schmachtfetzen, sage ich mal, den Kinofilmen aus den 50er Jahren. Ich verstehe ja, dass die Leute damals in der Nachkriegszeit das Bedürfnis hatten nach Harmonie. Und dann gab es immer ein Happy End bei den rührseligen Filmen. Ich habe meine Eltern immer damit geärgert, dass ich gesagt habe, sollt ihr wieder so einen Niagara-Film anschauen, wo am Schluss die Tränen fließen. Am Ende ist dann immer alles gut und der große Held reitet mit seinem treuen Pferd dem Sonnenuntergang entgegen, während sich dann langsam das Bildfenster schließt, nur noch ein kleiner Kreis übrig lässt, in dem der Held zu sehen ist und dann das Schlusswort Ende. Natürlich zusammen mit herzergreifender Musik. Und alle lehnen sich nochmal zurück, schwelgen in den Erinnerungen der schönen Bilder, die sie gesehen haben, schmiegen sich vielleicht noch ein letztes Mal an ihren Partner an, der neben ihnen sitzt im Kino, bis das Licht dann angeht. Inzwischen bin ich etwas milder geworden gegenüber diesen Filmen. Es ist ja auch tatsächlich was Schönes, so einer mit großen Emotionen. Nur mit einem kann ich mich immer noch nicht abfinden. Das sind die Jesusfilme aus dieser Zeit. Denn dort wird die Himmelfahrtsszene genauso dargestellt. Ein großes Streichorchester, der langsam verschwindende Held und die anderen Hauptdarsteller, in diesem Fall die Jünger, die ihm verträumt nachschauen. Aber jetzt hören wir mal zunächst die Worte, wie sie uns im Lukas-Evangelium zu dieser Szene überliefert sind. Er aber sprach zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Und er öffnete ihnen das Verständnis, so dass sie die Schrift verstanden. Und sprach zu ihnen, so steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Jesus erklärt ihnen gewissermaßen neutestamentliche Theologie. Das ist ganz wesentlich. Das tut er noch den Seinen gegenüber. Und darin gründet eigentlich unser Grundverständnis auch der Heiligen Schrift an dem, was Jesus selbst seinen Jüngern als Auferstandener noch eröffnet hat. Das ist ja nur eine ganz kurze Zusammenfassung einer großen Lehre, die er noch weitergegeben hat, als Auferstandener. Das spürt man dann in apostolischen Schriften, wo das niedergeschrieben wurde. Natürlich jeweils in der Sprache des einzelnen Jüngern, des einzelnen Getreuen, aber eben sich dem Auferstandenen und dessen Botschaft verdankend. Und dann sagt Jesus, fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Gemeint ist natürlich den Heiligen Geist. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet seid, mit Kraft aus der Höhe. Er führte sie aber hinaus nach Bethanien, das liegt auf der anderen Seite des Ölbergs, und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Soweit das Bibelwort. Keine Frage, der Abschied Jesu von seinen Jüngern ist so anders als die vielen alltäglichen Abschiede, die wir kennen. Da ist keine letzte Umarmung, kein Nachwinken, aber dieser Abschied ist eben auch anders als das, was Hollywood daraus gemacht hat. Und lassen Sie mich den Unterschied zu beiden Abschieden, zum normalen zwischenmenschlichen Abschied und zum Filmende kennzeichnen anhand von 4 Stichwortpaaren. Erstens Anbetung statt Erinnerung. Wenn Menschen gehen, bleiben Erinnerungen zurück. Erinnerungen sind ja was Schönes, was Wertvolles. Und wenn Sie Erinnerungen an Menschen haben, von denen Sie sich verabschieden mussten, dann kann ich auch Sie nur auffordern, diese Erinnerungen zu pflegen. Gehen Sie in Gedanken an die alten Orte nochmal zurück, lassen Sie in Gedanken die alten Zeiten wieder lebendig werden. Erinnerungen sind wertvoll. Und wenn sie nicht immer wieder gewissermaßen aus der Vitrine geholt und dann wieder neu bestaunt werden, dann verblassen sie und verschwinden langsam. Langsam im Strudel der alltäglichen Gedanken. Deshalb, Erinnerungen sind wertvoll und sollen gepflegt werden. Aber einen Nachteil haben sie, auch wenn sie noch so intensiv an den anderen zurückdenken. Wer sich erinnert, bleibt dennoch allein. Denn Erinnerungen sind nur das Echo einer Person. So schön sie auch sind, sie sind und bleiben letztlich auch leer, weil der andere nicht da ist. Sie sind das Echo und nicht die Person selbst. Wie kommt das eigentlich, dass der Abschied von Jesus nicht nur die Stunde Null für gute Erinnerungen an ihn ist? Was ist damals passiert? Ist die Jünger die Sache mit Jesus jetzt nicht einfach an jenem Tag zu Ende laufen ließen? Man könnte ja sagen, jetzt war für sie ein wichtiger Lebensabschnitt vorbei und damit ist gut und danach schwelgen sie eben in Erinnerungen daran. Die haben ja mit Jesus einige Jahre lang hochinteressante Erfahrungen gemacht, die jetzt nachhallen und die in der Zeit vielleicht aber doch dann verblassen, so wie eine alte Fotografie verblasst und nach schwächer wird in ihren Konturen. Aber das, was damals geschah, war viel mehr als die Stunde Null der Erinnerung. Es war der Beginn einer neuen Zeit, die von Anbetung geprägt ist. Anbetung ist auch Erinnerung. Sie kennen die Worte vom Abendmahl. Das tut zu meinem Gedächtnis, sagt Jesus. Das tut zum Gedenken an mich. Da geht es darum, dass wir uns an Jesus erinnern sollen. Aber diese Erinnerung ist anders als unsere gewöhnlichen Erinnerungen. Denn die Mahlfeier beim Abendmahl beginnt doch mit dem Gesang: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, die Lande sind voll deiner Ehre. Und nach der Austeilung des Abendmahls sprechen alle: Lobe den Herrn, meine Seele. Das Abendmahl ist immer eingerahmt in Anbetung. Und da ist Erinnerung mehr als nur ein Rückblick in die Vergangenheit. Es geht um nichts Geringeres als um eine neue Begegnung mit dem lebendigen Herrn. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren allezeit im Tempel und priesen Gott. Merken Sie, als Jesus die Jünger verlässt, beten sie ihn an, weil sie wissen, gerade jetzt, da er sie verlässt, ist er bei ihnen, paradoxerweise, anders, zugleich umfassender als jemals vorher ist er bei ihnen. Sie beten ihn so an, wie wir es beim Abendmahl tun, ja eigentlich in jedem Gottesdienst. Und wer sich das klar macht und darüber ins Staunen kommt, dass Jesus tatsächlich da ist, dass er hier und jetzt gegenwärtig ist, der kann ja auch gar nicht anders, als ihn anzubeten. Seit die Jünger ihn nicht mehr sehen, ist er immer noch da. Und zwar von jetzt an ohne Unterbrechung. Das ist das Besondere. Vorher war er nur sichtbar und greifbar da, aber dann wieder ganz schön auf Abstand. Wenn er am Ufer stand und die Jünger ihn von Ferne sahen. Oder wenn er vielleicht auch gerade bei einem reichen Jüngling oder bei einem Zolleinnehmer oder bei einem Aussätzigen oder bei einer Frau am Jakobsbrunnen ein Gespräch führte und in diesem Moment scheinbar keine Augen für irgendjemanden sonst auf der Welt hatte. Aber von jetzt an war er ohne Unterbrechung gegenwärtig. Und darum standen sie damals dort in Bethanien am Ölberg nicht einfach da und starrten weiter in den Himmel. Sie blieben nicht mit verheulten Augen stehen, fingen auch nicht an, von jetzt an ihren Erinnerungen nachzuhängen, denn sie wussten, er ist da, und zwar umfassender noch als vorher. Also beten sie ihn an. Und lassen Sie mich das Geschehen noch von einem anderen Gegensatzpaar her anschauen. Anbetung statt Erinnerung und zweitens Freude statt Trauer. Es war ja schon ein merkwürdiger Abschied. Immerhin war es der Abschied von einem so engen und sehr vertrauten Freund. Aber trotzdem war keiner traurig. Mit großer Freude und voller Begeisterung kehrten die Jünger wieder nach Jerusalem zurück. Dabei war es doch alles andere als einfach, von nun an ohne ihn direkt neben sich auskommen zu können. Die Jünger hatten das ja gar nicht gelernt. Die konnten nicht auf eine kirchliche Tradition zurückgreifen. Die hatten keine Kirchen und keine Gesangbücher, keine Vorstellung, wie ein Gottesdienst stattfinden sollte. Die hatten nicht irgendwie so ein Gottesdienstbuch, in dem man jetzt blättern konnte und sagt, wenn uns gar nichts einfällt, dann schaue ich halt mal danach. Die hatten natürlich erstmal allen Grund dafür, kräftig verunsichert zu sein. Ja, wie geht's denn jetzt weiter? Und der Abschied kam ja auch recht schnell. Gerade mal ein paar Wochen hatten sie Jesus wieder bei sich gehabt, nach der Auferstehung, nach dem furchtbaren ersten, schweren Abschied, als sie ihn dort am Kreuz hängen gesehen hatten und zusehen mussten, wie er verendete. Und jetzt mussten sie ihn schon wieder hergeben. Wie wir es auch anschauen, die Frage ist doch nicht aus der Luft gegriffen. Wie konnten die Jünger sich an jenem ersten Himmelfahrtstag eigentlich freuen? Natürlich fällt es uns schwer, uns in diese Situation reinzuversetzen, aber ich habe einen Verdacht, der Grund ihrer Freude lag gar nicht in ihnen selbst. Nicht in einem, ich sag mal, in einer moralischen Aufrüstung, in einer Durchhalteparole, in einem frommen Aufschwung, den sie sich gegenseitig jetzt zugerufen haben. Nein, ich denke, die Jünger haben damals etwas begriffen, das weit über ihre eigene Befindlichkeit hinausging. Jetzt nämlich mit der Himmelfahrt ist die endgültige Wende vollzogen. Die neue Zeit hat begonnen. Genauso gut, wie wir unsere Jahre von Christi Geburt her zählen, könnten wir auch von seiner Himmelfahrt her rechnen, das als Zeitenwende nehmen. Denn dort ist das geschehen, was dann in der Johannesoffenbarung eindrucksvoll in ganz bildhafter Sprache beschrieben wird. Dort heißt es über den Gekreuzigten, das geschlachtete Lamm empfängt die Vollmacht, die Geschicke der Welt zu einem guten Ende zu bringen. Das Lamm hat die Macht übernommen, der Gekreuzigte trägt die Krone und das Zepter. Und darum geht es beim Himmelfahrtsfest. Es geht letztlich nicht um ein spektakuläres Wunder, nicht um etwas, wo jemand plötzlich fliegen kann und senkrecht nach oben verschwindet. So haben es ja die Künstler im Mittelalter sich vorgestellt. Und ich möchte Ihnen dazu auch eine Anekdote erzählen von einem Kirchengeschichtsprofessor. Ich glaube, da hat jemand überhaupt keine Lust mehr auf den Gottesdienst. Genau. Hat geholfen. Eine Anekdote von einem Kirchengeschichtsprofessor, der Greifswalder Professor Otto Zöckler hieß er, aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das war ein richtig frommer und sehr konservativer Theologe, man sieht es ihm ja auch an. Aber der hatte eine etwas unglückliche Nähe zur Naturwissenschaft, damals halt. Und bei einem festlichen Anlass, wird erzählt, saß er neben einem älteren, sehr liberalen Kollegen namens Johann Wilhelm Hanne. Und der Kollege nahm die Gelegenheit wahr und fragte den Zöckler mit argloser Miene, Herr Zöckler, Herr Kollege, wo liegt denn eigentlich der Himmel? Der antwortete, weit, sehr weit, noch hinter dem Sirius. Er meinte ja den sehr hellen Stern. So. Und wie schnell ist Christus gen Himmel aufgefahren? Der Zöckler witterte jetzt Gefahr und dann meinte er vorsichtig, der Herr wird wohl so schnell wie eine Kanonenkugel geflogen sein. Dann meinte Hanne ganz sachlich, dann fliegt er noch. Nein, der Himmel ist nicht der Luftraum über uns, nicht eine Welt von Wolken und Winden, sondern der Himmel im biblischen Sinn ist ein Ausdruck für die Dimension und Macht Gottes. Der Himmelfahrtstag ist der Tag der Thronbesteigung Jesu. Und das hätte dieser Herr Zöckler eigentlich wissen müssen. Der Tag der Thronbesteigung Jesu. Jesus Christus herrscht als König. Alles ist ihm untertänig, werden wir nachher deshalb singen. Das ist das Himmelfahrtslied. Wir können es noch genauer sagen. Himmelfahrt ist der Tag der Rückkehr Jesu zur Rechten Gottes. Er ging von dort aus und dorthin kehrt er zurück. Und der Kreis schließt sich. Aber nicht in dem Sinn, dass jetzt eine Episode irgendwie vorbei ist, dass er eben wieder zurückgekehrt ist, wo er herkam und jetzt wieder alles beim Alten ist. Und deshalb der dritte Gedanke. Anfang statt Ende oder besser gesagt Epoche statt Episode. Ich möchte das heute mal als Frage formulieren. Können Sie das denken, dass durch die Menschwerdung Jesu, durch seinen Tod und seine Auferstehung auch bei Gott etwas geschehen ist, dass sich in Gott etwas verändert hat? Können Sie das denken, dass der ewige, der allmächtige Gott gar kein unveränderlicher Gott ist, sondern hier etwas in ihm selbst geschehen ist? Die Himmelfahrtsgeschichte markiert nicht nur das Ende einer Episode, die jetzt wieder vorbei ist, sondern sie ist Ausdruck einer epochalen Wendung, einer Wendung in Gott. Hochphilosophisch hat mal der große Theologieprofessor Eberhard Jüngel es so ausgedrückt: Gottes Sein ist im Werden. Und er meint damit, dass gerade darin Gottes Wesen liegt, dass er in Bewegung bleibt, dass etwas in ihm geschieht. Gottes Wesen ist natürlich seine Treue und Verlässlichkeit. Das ist unumstritten, aber nicht wie ein starrer Fels, nicht wie ein toter, harter Betonklotz, der bestenfalls als Hafenmole, aber nicht für die Fahrt auf hoher See taugt. Gottes Treue, Gottes Verlässlichkeit besteht darin, dass er sich selbst in seiner Liebe treu bleibt. Und die Treue der Liebe, mit der er an uns festhält und durch die er sich auch selbst verändern lässt. Und das gehört mit zum Geheimnis Jesu. Gott wurde Mensch. Und er kam in Jesus sogar hinein in die Gottverlassenheit am Kreuz. Und wenn wir heute feiern, dass Jesus zur Rechten Gottes thront, feiern wir nicht weniger, als dass mit dem ewigen Gott etwas passiert ist. Wir feiern, dass er seit Jesus nicht mehr ohne uns Menschen sein kann. Was mit Jesus geschehen ist, kann nicht mehr zurückgedreht werden. Es hat Auswirkungen auf Gottes innerstes Wesen. Und ich zitiere nochmal Jüngel, dem ich viel verdanke. Gott hat das Lachen und das Weinen Jesu in sich aufgenommen. Er hat die Freundschaft zu den Jüngern vollzogen, die Beziehungslosigkeit des Todes dadurch überwunden, dass er sie durchlitten hat. Und ich will es so sagen, der auf dem Thron sitzt, der Allmächtige, der lebendige Herr, trägt immer noch die Nägelmale. Er trägt immer noch unsere Krankheit, hat immer noch unsere Schmerzen auf sich geladen. Um es mit der Sprache von dem Propheten Jesaja auszudrücken. Der auf dem Thron sitzt, ist nicht nur der Herr des Himmels und der Erde, sondern auch der Herr über den Tod. Und deshalb sagen wir zu Recht, was uns seit Christi Himmelfahrt an Leid und Elend widerfährt, ist nicht mehr die letzte Realität. Es hat nur noch eine vorletzte Gültigkeit. Und so zum Schluss noch der vierte Gedanke: Weiterschauen und nicht nur hinterherschauen. In diesen Jesus-Filmen der 50er, der 60er Jahre stehen die Jünger am Ende erstarrt da und schauen nach oben. Und das Publikum liegt schmachtend in den Kinosesseln und lauscht der schönen Musik hinterher. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude, heißt es im Lukas-Evangelium. Und dann machten sie sich ja auch ans Werk. Jesus hat vorher gesagt, fangt an in Jerusalem und dann geht weiter nach Galiläa bis zu den Enden der Erde. Die Jünger konnten damals in den Himmel schauen und sich gleichzeitig mit großer Zuversicht ihren Aufgaben widmen, die damals alles andere als klein und beschaulich waren. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild für uns Christen. Christen sind Menschen, die noch in den Himmel schauen können. Sie träumen sich dabei nicht weg, sondern erlangen eine gesunde Weitsicht. Und so möchte ich die alte Fabel vom Dachs und vom Iltis am Ende aufgreifen. Sie kennen sie vielleicht. Der Dachs und der Iltis trafen sich bei ihrer nächtlichen Futtersuche im Wald. Und da sie sich lange nicht mehr gesehen hatten, gingen sie plaudernd ein Stück des Weges nebeneinander her. Und während der Dachs auf den Weg achtete, blickte der Iltis hoch in den nächtlichen Himmel hinauf. Und prompt übersah er dabei einen Wassertümpel und fiel hinein. Der Dachs wollte sich vor Lachen nicht halten und rief einmal ums andere, das kommt davon, wenn man zu viel nach oben schaut. Und danach ging der Dachs allein weiter. Der Iltis putzte sich noch eine Weile, blickte weiter zum Himmel hinauf und setzte seinen Weg fort. Und bald traf er wieder auf den Dachs. Der hatte sich verirrt und war froh, dass der Iltis ihn glücklich nach Hause leitete. Wie hast du das so leicht geschafft? Fragte der Dachs. Ich habe nach oben geschaut und mich nach den Sternen gerichtet, antwortete der Iltis. Und dafür nimmst du in Kauf, dass du hin und wieder in einen Tümpel fällst? Fragte der Dachs. Ja, ich nehme sogar in Kauf, dass der Dachs darüber lacht, antwortete der Iltis. Amen. Jesus Christus herrscht als König.